Guten Morgen an alle Zuhörer in Israel und der ganzen Welt. Wir lesen aus dem Buch Shamati, Artikel Nummer 6, was bedeutet in spiritueller Arbeit Hilfe der Torah. Wir beginnen beim Satz, und es gibt keinen Grund zu erwarten. Nochmals Artikel Nummer 6, was bedeutet in spiritueller Arbeit Hilfe der Torah. Und es gibt keinen Grund zu erwarten, dass er glauben wird, dass der Schöpfer die anderen in Güte lenkt, da wir die Wege der Torah in unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Wenn der Mensch aber tatsächlich glauben würde, dass einem anderen die Lenkung des Schöpfers als gütig offenbart ist, müsste ihm dieser Glaube Freude und Genuss bringen, da er glaubt, dass der Schöpfer die Welt in Güte lenkt. Das heißt, wir müssen eigentlich zu einem Gefühl kommen, weil eigentlich, so wie geschrieben steht, der Richter nur das sehen kann, was ihm seine Augen zeigen. Also die Kabbalisten sprechen eigentlich nur über eine Erkenntnis, und zu dieser Erkenntnis müssen wir gelangen. Kenne deinen Schöpfer und arbeite, diene ihm, schmecke den Schöpfer und sehe, wie gut er ist. Also all diese Zitate sprechen eigentlich darüber, dass das Geschöpf eigentlich in seinem Kli, in seinem Verlangen zu empfangen, diese Beziehung des Schöpfers, die Beziehung des Höheren zu sich spüren muss. Und aus dieser Beziehung muss er eigentlich die Beziehung des Höheren in sich enthüllen. Und solange er dies aber noch nicht enthüllt, so bedeutet es, dass er noch nicht über etwas Gespürtes sprechen kann, sondern nur über etwas Illusorisches. Deshalb ist sowohl die Bitte als auch das Lob, all das muss aus einem Gefühl in der Tiefe des Verlangens sein, und aus dem heraus muss der Mensch seine Beziehung und seine Reden über den Schöpfer oder mit dem Schöpfer definieren. Und aus dem heraus, und hier ist der große Unterschied zwischen dem, was die Kabbala von dem Menschen fordert, und das, was die Religion von dem Menschen fordert. Denn in der Religion erlangt der Mensch den Schöpfer nicht, sondern er spricht eigentlich darüber, was er von der Erziehung eigentlich bekommen hat. Und in der Kabbala muss der Mensch eben zur Erkenntnis dazu gelangen, zur Erkenntnis des Schöpfers, zur Öffnung des Schöpfers gegenüber den Geschöpfen. Und dass er praktisch jenes Geschöpf wird, welches die unendliche Beziehung des Schöpfers erhält. Und das ist eigentlich das Ziel. Das ist das Ziel der gesamten Schöpfung. Und deshalb, das, worüber wir eigentlich sprechen, ist eigentlich immer aus einem Gefühl heraus, welches in unseren Gefühlen, in unseren Sinnen ist, in unseren Organen, ein Gefühl, welches wir prüfen und dadurch eigentlich die Zustände prüfen. Doch wenn der Mensch nicht daran Rav sagt, das, was ich in mir spüre, ich muss eigentlich zu einem Gefühl kommen, dass sich in meinem Verlangen der Schöpfer komplett kleidet. Und der Schöpfer kann sich mir, so wie wir das nachts im Zum Aleph lernen, also er kann sich mir nur entsprechend der Angleichung der Form enthüllen. Deshalb, wenn meine Kelim in der Absicht, um zu geben, werden, genauso wie der Schöpfer, so spüre ich in mir den Schöpfer, und aus dem heraus kann ich über ihn sprechen. Also spreche ich über mich praktisch aus einem Gefühl heraus. Wie kann ich zu einem Zustand gelangen, wo ich über den anderen ebenfalls spreche? Das ist ebenfalls aus dem Glauben heraus, aber das ist nicht derselbe Glauben wie in der Religion. Genauso wie der Mensch einfach sagt, ich glaube, beziehungsweise, also jemand hat ihm etwas erzählt, er hat etwas gelesen, und nicht, dass er das selbst erlangt hat, sondern Glaube wird sowohl Gefühl als auch Erkenntnis entsprechend der Angleichung der Form, entsprechend der Eigenschaft des Gebens bezeichnet. Wenn der Mensch zur Kraft des Glaubens gelangt, wo er sich mit Hilfe dessen mit einem anderen zu einem Kli verbindet, so ist das, was er glaubt, denn er hat das eben mit der Kraft von dem Geben, der Kraft von Binah erlangt, so glaubt er, dass auch sein Freund dass die Güte erhalten hat, die der Schöpfer ihm gibt. Bloß das, was er aus sich selbst erlangt, die sie als Erkenntnis bezeichnet, was er über seinen Freund glaubt, das ist, wird als Glaube bezeichnet. Wir lesen weiter. Doch wenn der Mensch sich nicht daran erfreut, dass es einem anderen gut geht, wenn ihm das keine Freude und Lebendigkeit anbringt, was für einen Nutzen hat es dann zu sagen, dass der Schöpfer auf den anderen mit Hilfe von Genüssen achtet? Denn das Wichtigste ist doch, was der Mensch am eigenen Körper verspürt. Entweder geht es ihm gut oder es geht ihm schlecht. Darauf sagt, er verbindet sich so sehr mit den anderen, sodass er das, was die anderen spüren, an seinem eigenen Leib praktisch spürt. Denn er hat einen Unterschied gemacht zwischen sämtlichen, also dieser Unterschied zwischen den Körpern ist eigentlich erst nach dem Zerbrechen der Kelim, ist dadurch begründet, dass jeder einen eigenen Egoismus hat, und wenn der Mensch diesen Egoismus auflöst, so spürt er, dass alle in einem Körper sind, so wie ein Mensch mit einem Herzen. Entweder geht es ihm gut oder es geht ihm schlecht. Und wenn es dem anderen gut geht, dann ist es nur deshalb, weil er glaubt, wenn er genießt, dass es dem anderen gut geht. Wir lernen also an der Empfindung des Körpers, dass der Grund unwichtig ist. Es ist nur wichtig, ob der Mensch sich gut fühlt. Wenn er sich gut fühlt, dann sagt der Mensch, dass der Schöpfer gütig ist und Gutes bringt. Rav sagt, wir dürfen nicht vergessen, dass das Kli, welches der Mensch, welches der Schöpfer geschaffen hat, das Verlangen zu empfangen ist. Und aus diesem Kli heraus werden wir unsere Beziehung zu ihm spüren. Und das, was sich neben diesem Verlangen enthüllt, welches als Verstand bezeichnet wird. Also wir haben zwei Systeme, also das System des Herzens und das System der Analyse, also der Gehirn, Rosh, Verstand. Also dieser Verstand entwickelt sich, damit wir eben das Gewünschte erlangen. Und um das Gewünschte zu erlangen und zu prüfen, was wir wollen, dazu brauchen wir eben den Verstand. Aber das wahre Kli, mit dem wir arbeiten, ist nicht der Verstand, sondern unser Herz. Das ist ein Gefäß der Sinne, Gefäß der Gefühle. Deshalb wird die Weisheit der Kabbalah auch so bezeichnet und fordert auch von den Menschen, dass seine wahren Kelim, dass sie eigentlich eine Empfindung bekommen, dass sie sich füllen mit der Beziehung des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Und nicht, dass das irgendwie abstrakt ist, beziehungsweise theoretisch, virtuell, illusorisch, dass man mir etwas gesagt hat, oder man hat mich gelehrt, man hat mir erzählt, sondern das muss eigentlich so sein, dass es im Menschen kein Gefühl gibt und keine klarere Kenntnis als das, was er in der Lage ist, aus seinem Gefühl und aus seinem Bewusstsein zu erlangen. Und der Mensch muss prüfen und zu einem Zustand gelangen, wo das eigentlich nicht illusorisch ist und nicht, dass er diese Sachen als in Wege der Erziehung erhält, sondern dass sich das wirklich in seinen Knochen verbreitet. Und wenn er sich gut fühlt, dann sagt der Mensch, dass der Schöpfer gütig ist und Gutes bringt. Und wenn er sich schlecht fühlt, dann kann er nicht sagen, dass der Schöpfer ihn in Güte lenkt. Wenn er dieselbe Freude spürt, die sein Freund erfährt, oder wenn er dementsprechend auch mit seinem Freund mitleidet, so ist diese Prüfung zeigt ihm, dass er kuriert ist und mit den anderen zu einem vereint ist. Und entsprechend diesem Ausmaß kann er sich auch mit den anderen verbinden und mit dem Schöpfer verbunden sein. Denn der Schöpfer ist im Großen und Ganzen das Gefühl des höheren Lichtes in den Kelim, welches sich mit dem höheren Licht in Angleichung der Form befindet. Und die Angleichung der Form erlangt der Mensch nicht in Verbindung mit dem Licht, sondern in Verbindung mit den anderen, wie zu einem Menschen mit einem Herzen. Und das Resultat in all unserer Arbeit ist eigentlich, die Schlussfolgerung ist, dass die gesamte Arbeit eigentlich nur unter uns ist, zu Arvut. Und Arvut ist eigentlich die Bedingung, um das höhere Licht zu bekommen. Also wie können wir spüren, dass wir uns miteinander vereinigt haben, verbunden haben, wirklich zu einem Kli? Entsprechend dem, wo jemand prüft, wenn jeder sein eigenes Leid und seine Freude, seine individuelle Freude und sein eigenes Leid prüft, und die Freude und das Leid des anderen, und wirklich sieht, dass er von den beiden wirklich in demselben Ausmaß eine Empfindung hat. Und wenn er daher gerade Tatsache genießt, dass es seinem Freund gut geht und daraus gute Stimme und Freude schöpft, dann kann er sagen, dass der Schöpfer ein guter Herrscher ist. Und wenn er keine Freude hat und fühlt, dass es ihm schlecht geht, wie kann er dann sagen, dass der Schöpfer gut sei und ihm Gutes bringt? Wenn sich also der Mensch in einem Zustand befindet, wenn er kein Leben und keine Freude hat, befindet er sich bereits in einem Zustand, wenn er keine Liebe zum Schöpfer hat. Er kann ihn nicht mehr rechtfertigen und in Freude sein, wie es einem gebührt, dem die Ehre zuteil wurde, einem großen König zu dienen. Rav sagt, das heißt die Verbindung, die Vereinigung mit einem Zweiten, mit jemand anderem, beziehungsweise mit dem Schöpfer ist genau das Gleiche. Und solange der Mensch nicht aus sich selbst heraustritt und sich mit den anderen verbindet und nicht, dass er sein Ich dadurch verliert, sondern mit seinem unendlichen Egoismus eigentlich arbeitet, um sich mit den anderen zu verbinden. Solange er diese Eigenschaft nicht erlangt, heißt es nicht, dass er sich selbst korrigiert hat und zur Vereinigung mit dem Schöpfer gelangt ist. Wo all diese Handlungen gerade sie sind gegenüber der Gesellschaft bzw. gegenüber dem Schöpfer genau das Gleiche. Und der Schöpfer wird in jenen Seelen, in der Verbindung mit den anderen Seelen gefühlt. Ich frage, was bedeutet genau das Gleiche? Rav sagt, genau das Gleiche bedeutet, dass wir das Licht eigentlich außerhalb unseres Klis nicht spüren. Der Schöpfer wird eigentlich nur gespürt in der Zeit, wenn er in dem Geschöpf ist. Es gibt keinen Schöpfer außerhalb des Geschöpfes. Außerhalb des Geschöpfs gibt es eigentlich nur Atzmuto, wo wir sagen können, wo wir uns fragen können, ob es existiert oder nicht existiert. Und die Kabbalisten sagen, dass dies eigentlich die höhere Wurzel für unseren Zustand ist, aber nicht, dass es erfassbar ist oder erreichbar ist. Erreichbar oder erkennbar ist nur ein Kli, in welchem irgendeine Erscheinung gespürt wird, welche wir als Bore bezeichnen können. Von dem Wort Bo-Ure, komm und sieh. Was muss ich eigentlich sehen und wie muss ich zu ihm kommen? Ich muss zu einem Zustand gelangen, wo die Eigenschaft des Gebens, gelangen und erst dann eine Erscheinung in dieser Eigenschaft des Gebens spüren. Um zur Eigenschaft des Gebens zu gelangen, hat man mir eine Möglichkeit gegeben, mich mit den anderen zusätzlichen Seelen zu verbinden, welche absichtlich entfernt zu mir sind, meiner Dicke, meines Egoismus, meiner Aviut, in meinem Egoismus. Und wenn ich Und gerade dieser Egoismus transformiert sich zu einem Klebstoff, zu einer Verbindung untereinander. Und aus dem heraus erlange ich a view des verbindenden Klees, und er wird eigentlich zu einer Feinheit, denn ich habe meinen Egoismus transformiert zum Geben, und in dieser Eigenschaft, die ich erlangt habe, in der Eigenschaft des Gebens, erlange ich und erfasse ich eine Füllung, irgendeine Erscheinung, irgendein Gefühl, welches ich als Bore bezeichne. Ich weiß nicht, was das ist, aber entsprechend der Angleichung der Form, wie sehr ich die Eigenschaft des Gebens erlangt habe, in ihr erfasse ich etwas, eine Füllung, welche als Bore, als Schöpfer bezeichnet wird. Außer ihm gibt es nichts. Es gibt nur eine Eigenschaft, die ich mit Hilfe meines Verlangens zu empfangen erlangt habe, und diese von der Aviut zur Feinheit eben transformiert habe. Und das, was ich dann spüre, ist dann praktisch entsprechend dieser Feinheit im Inneren, dieses Sakut. Das ist die gesamte Schöpfung, und außerdem dürfen wir nicht glauben, dass es noch etwas anderes gibt. Deshalb ist die Erkenntnis meiner Verbindung mit den restlichen Seelen oder die Erkenntnis des Schöpfers, für mich ist das genau dasselbe. Ich kann das einteilen, ich kann sagen, dass meine Erkenntnis meiner Verbindung mit den anderen die Erkenntnis der Eigenschaft des Gebens ist, ein Kli. Und das, was sich in dem Kli enthüllt, in dem Gefäß, das ist eben das Resultat, die Angleichung der Form. Das heißt, das eine ist der Grund, das andere ist das Resultat. Die Wirkung. Aber es gibt für mich eigentlich nichts anderes als keine zusätzliche Handlung. Stell dir vor, wenn ich mein Kli erlangt habe, sagen wir, das bin ich und das bist du. Wir haben uns miteinander verbunden. Und indem wir uns miteinander verbunden haben, haben wir die Barrieren zueinander praktisch niedergerissen. Und indem ich mich mit dir verbunden habe, also ich fordere das nicht von dir, sondern ich verbinde mich mit dir, so erlange ich die Eigenschaft des Gebens. Du befindest dich mir gegenüber in einer korrigierten Form. Und es obliegt mir nicht, dich zu korrigieren. Ich weiß nicht mal, wer du bist und was du bist. Ich kann in meinen Kelim dich nicht prüfen. Für mich bist du korrigiert, und ich muss mit Hilfe meines Egoismus, also das ist die Barriere meines Egoismus, und in dem muss ich praktisch meine Verbindung zu dir korrigieren. Und indem ich meine Verbindung zu dir korrigiere, erlange ich beginnt mein Verlangen zu empfangen, quasi so zu arbeiten, wie als Verlangen zu geben. Und jenes Licht, welches außerhalb des Klis ist, hat eine Eigenschaft des Gebens, ausschließlich. Und in dem Maß, wo ich die Eigenschaft des Gebens erlange oder die Absicht des Gebens, denn mein Verlangen bleibt eigentlich das Verlangen zu empfangen. In diesem, also das Licht bleibt, ist in vollkommener Ruhe, und es fordert nicht irgendeine zusätzliche Handlung, damit ich es dann irgendwie erlange. Denn sofort in dem Maß, in dem ich die Eigenschaft des Gebens habe, spüre ich so eine Erscheinung, welche als Licht bezeichnet wird. Ich spüre nicht etwas, was außerhalb von mir ist, sondern ich spüre jene Erscheinungen, welche bereits in mir sind. Und es befindet sich tatsächlich in mir. Bloß, es war verhüllt. Was bedeutet, dass es verhüllt war? Es befindet sich in mir. Ich befinde mich in einem Meer an Licht, in einem Meer voll Licht, und ich spüre es aber nicht. Die Schlussfolgerung ist, dass außer die Erlangung der Eigenschaft des Gebens eigentlich, dass wir nichts anderes brauchen, denn alles andere enthüllt sich von selbst. Du kannst sagen, okay, wir gelangen zur Eigenschaft des Gebens, und danach beginnt man mit Suvogei der AKA, und was bekommt man? Bekommt man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, man annulliert sich ein bisschen und so weiter und so fort. und so weiter und so fort. Rav sagt, dies geschieht automatisch, weil indem man die Eigenschaft des Gebens erlangt. Dazu braucht man keine Anstrengung. Das ist die Enthüllung der Verbindung und der Liebe. Das ist bereits eine Erkenntnis dieser Eigenschaft und das, was sich in ihr enthüllt. Das heißt, entweder sagen wir, das höhere Licht befindet sich in vollkommener Ruhe um uns, oder es befindet sich in uns, oder die Enthüllung der Kelim des Gebens, das ist genau das Gleiche. Deshalb muss die Beziehung zu den anderen wie ein Spiegelbild von dir sein. Wenn du gehst, um dich mit ihnen zu verbinden oder dich mit ihnen zu verbinden beziehungsweise mit dem Schöpfer zu verbinden, so ist das eigentlich dieselbe Handlung. Bloß wir schreiben nicht alles vollkommen dem Schöpfer zu, weil uns dies zu einer großen Verwirrung bringen kann. Denn wir befinden uns momentan nicht in Enthüllung, sondern in der Verhüllung. Und wir müssen entsprechend dem arbeiten, was sich in unseren Kelim enthüllt. Und wenn sich in unseren Kelim Dunkelheit und der Mangel an Wahrnehmung enthüllt, beziehungsweise die negative Seite des Schöpfers, so müssen wir eigentlich dazu stehen. Deshalb erklären uns die Kabbalisten, das ist eigentlich so wie in der Chassidut, dass alles das Licht ist, das höhere Licht ist und alles ist der Schöpfer und du musst dich jetzt quasi bereits so verhalten, als wäre es so. Bloß du musst es bei uns jetzt, du musst es jetzt so annehmen als Annahme für die Zukunft, welche eigentlich richtig ist, bloß zu der du eigentlich gelangen möchtest, damit es jetzt keine Verwirrung dann gibt. Wir müssen jetzt eigentlich sagen, es gibt nichts, was in unserem Kelim, dass wir in unserem Kelim jetzt nur das spüren, was wir haben, denn der Richter kann nur das sehen, was ihm seine Augen zeigen, und weil wir befinden uns momentan in einem mangelnden Bewusstsein. Wir lesen weiter. Und die Weisen sagten, dass die Und wenn der Mensch, und überhaupt sollten wir wissen, dass das höhere Licht in absoluter Ruhe weilt und die ganze Vielfalt der Namen des Schöpfers, die unteren, zum Grund hat, also alle Namen, die dem höheren Licht gegeben wurden, ausgehend von dessen Erkenntnis, durch die unteren wurden diese Namen gegeben. Mit anderen Worten, wie der Mensch das Licht erkennt, also wie er es wahrnimmt, so bezeichnet er es auch. Und wenn der Mensch nicht spürt, dass der Schöpfer ihm etwas gibt, welchen Namen kann er ihm dann geben, wenn er von ihm nichts bekommt? Rav sagt, deshalb sagen wir, dass der Mensch aus seinem Herzen mit dem Schöpfer spricht, aus der Tiefe seines Herzens. Du bist jederzeit mit dem Schöpfer verbunden. Aber das Herz in seiner Tiefe ist mit dem Schöpfer verbunden. Und dort sagt er ihm das, was sich dort befindet, dass du eigentlich nicht der Herrscher darüber bist. Wenn du dich jetzt schlecht fühlst, so sendet dies dein Herz an den Schöpfer und du kannst dich nicht davon bewahren, du kannst überhaupt nichts tun, sondern dein Gefühl ist automatisch das, was zum Höheren, zum Schöpfer übergeht. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur um die Korrektur der Kelim kümmern und nicht, dass wir mit den bestehenden Kelim irgendeine andere Verbindung durchführen können. Ich kann dich in dieser Welt anlächeln und bevorzugt sein und schön sein von außen und aber dich rücklings irgendwie schlagen. Und genauso wird das eigentlich in unserer Welt gegeben, ist es in unserer Welt gegeben. Demgegenüber in der höheren Welt, in der spirituellen Welt, gibt es das nicht. In der spirituellen Welt gibt es nur das Verlangen und das, was gegenüber dem Verlangen ist, also der Schöpfer und das höhere Licht. Und diese Verbindung ist geprüft und es gab niemals eine Trennung zwischen den beiden. Bloß uns gegenüber sind diese Verhüllungen gemacht worden. Bloß in welchem Zustand sich das Verlangen auch befindet, das spricht praktisch über die Verbindung zwischen uns und zu uns. Und das ist nochmals der Unterschied zwischen der Religion und der Kabbalah. Denn in der Religion glaubt der Mensch, dass das, was er mit seinem Mund sagt, dass er dadurch wirklich seinen Zustand bewirkt. Und die Kabbalah fordert genau das Gegenteil. Sie sagt, prüfe und fordere das, was du prüfe und fordere und bitte das, was du in deinem Herz verlangst und spürst. Deshalb kommt er durch die Kabbalah eigentlich zu einem schlimmeren Zustand eigentlich. Und er entdeckt eigentlich, dass er immer schlimmer ist als alle anderen. Und nicht, dass er sich zum Guten entwickelt, sondern er entwickelt sich eigentlich zur Enthüllung seines Bösen. Und deshalb kommt er im Endeffekt zu Korrekturen. Demgegenüber, wenn er sich, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass er sich mit Hilfe der Religion entwickelt. Also, so ist ein Kabbalist derjenige, der etwas im Äußeren sagt und etwas tut, also mit seinem Mund spricht, beziehungsweise mit seinen Händen etwas vollzieht, dies definiert seine Stufe. Deshalb, je tiefer er abhängig ist von der Äußerlichkeit, desto weniger denkt er an Korrekturen. Er denkt, dass er ein Gerechter ist und seine wahre Verbindung mit dem Schöpfer, die ist vor ihm verhüllt und er denkt absolut nicht einmal, dass diese Sache das Wichtigste ist, dass er diese Sache enthüllen muss und korrigieren muss. Deshalb ist die Kenntnis der Torah entgegengesetzt zur Kenntnis der die Kenntnis der Torah entgegengesetzt zur Kenntnis der Hausherren. Deshalb ist dieses Gefühl in den Sinnesorganen, was die Weisen von uns fordern, nur in der Weisheit der Kabbalah kann man diese Bedingung erfüllen. Denn indem man die Bücher lernt und in der wechselseitigen Arbeit in der Gemeinschaft, in der Gruppe teilnimmt, dadurch enthüllt man die umgebenden Lichter, welche weitere und weitere tiefere Schichten des in seinem Herzen enthüllen. Und so beginnt der Mensch zu verstehen, dass sein Herz egoistisch ist. Wenn es keine umgebenden Lichter gibt, welche höher sind als sein Zustand, welche ihm enthüllen, welche ihm seinen tristen, verdorbenen Zustand enthüllen, so kann er in seinem Zustand Jahrzehnte bleiben und wird niemals wissen, dass er überhaupt eine Korrektur braucht. Deshalb, derjenige, der eine Weisheit lernt und nicht die Tora lernt, das heißt, wenn er nicht jenes Licht zu sich ruft, welches zur Quelle zurückführt, also der bleibt wie ein Hausherr und sagt, alles ist in Ordnung. Und er arbeitet damit sein ganzes Leben und es reicht ihm einfach aus, die Erfüllung der äußeren Gebote. Deshalb fordert die Kabbalah zuallererst entsprechend dem Gefühl im Herzen zu gehen, solange sich im Herzen nicht der Schöpfer enthüllt. Genauso wie Ibn Ezra sagt, dass sämtliche Gebote eigentlich gegeben wurden, nur um das Herz zu korrigieren. Wenn der Mensch in jedem Zustand, den er spürt, sagt, dass er vom Schöpfer gegeben wurde, dass dieser Zustand vom Schöpfer gegeben wurde, dann verleiht er gemäß seiner Empfindung dem Schöpfer einen Namen. Nochmals, wo ist der Unterschied zwischen Glauben und Kenntnis? Glauben ist die Eigenschaft des Gebens, mit Hilfe er die Angleichung der Form an den Schöpfer erlangt, dass er eigentlich gibt, und entsprechend der Angleichung der Form spürt er den Schöpfer. In der Kraft des Glaubens erlangt er den Schöpfer. In der Kraft der Angleichung der Form. Das heißt, wenn der Mensch spürt, dass es ihm in dem Zustand, in dem er sich befindet, gut geht, dann sagt er, dass der Schöpfer gut und Gutes bringen ist. Da er es so empfindet. erfüllt, das er vom Schöpfer Gutes erhält. Und dann wird der Mensch als Gerechter bezeichnet, weil er seinen Erschaffer rechtfertigt. Und wenn der Mensch sich in dem Zustand, in dem er sich befindet, schlecht fühlt, dann kann er nicht sagen, dass der Schöpfer ihm Gutes schickt. Und er wird daher als Sünder bezeichnet, weil er seinen Erschaffer beschuldigt. Doch es gibt keinen Zwischenzustand, einen solchen, dass der Mensch sagen würde, dass er in seinem Zustand empfinde, dass es ihm gleichzeitig gut und schlecht geht. Es kann ihm entweder gut oder schlecht gehen. Rav sagt, also er soll sich nicht selber belügen, dass es ihm gut geht und eigentlich geht es ihm schlecht. Oder es geht ihm schlecht und er sagt, es geht ihm nicht gut. Sondern sein Herz und sein Mund müssen gleich sein. Und dazu müssen wir eigentlich gelangen, zur Definition des wahren Zustandes. Deshalb, das heißt, wir müssen zur Tiefe unseres Herzens gelangen, zur Tiefe der Verlangen. Wir müssen ganz genau wissen, was unsere Verlangen sind, in der Absicht, um zu empfangen. Und es enthüllt sich auch dem entsprechend, wie entgegengesetzt wir zum Geben sind. Und all das kann man eigentlich erst sehen, also in das Herz kann man erst eindringen mit Hilfe des Lichtes, welches die Verlangen erhält. Das heißt, in dem Maß, wo dieses Or Makif scheint und man Anstrengungen macht, um sich zu verbinden, so können wir in das Herz praktisch hineinblicken und sehen, wie entgegengesetzt wir sind. Und hier müssen wir zuallererst mal Unterstützung von der Umgebung fordern, damit diese Enthüllung des Bösen uns nicht abschwächt und uns nicht von dem Weg hinauswirft, sondern dass wir eine Freude haben von der Enthüllung des Bösen. Genauso wie der Bala Sulam sagt, dass er erfreut ist an der Enthüllung der Frevla. Und indem er nun sein Herz erforscht, so ist er nun froh, dass er zur ersten Stufe des Weges gekommen ist, also zur Enthüllung des Bösen. Und nun muss er die Korrektur fordern. Und dieser Weg ist ebenfalls nicht kurz, welcher der Mensch möchte spontan und sofort also seine Eigenschaften korrigieren. Zuerst einmal ist er betrübt darüber, danach möchte er sie herausreißen, danach möchte er sie korrigieren und danach spürt er und möchte nochmals mit Hilfe der Erleuchtung von oben, also der Schöpfer, ordnet ihm all diese verdorbenen Verlangen an, damit er mit absichtlich sich an seine Freude wendet oder an den Schöpfer wendet und dass er eigentlich so zur Korrektur gelangt. Denn ansonsten kommt er nicht mit Hilfe des mittleren Weges zum Schöpfungsziel. Das heißt, hier sind sämtliche Parameter enthalten und es ist nicht einfach, sie alle miteinander zu verbinden. Aber das ist eigentlich unsere Arbeit. Und das Wichtigste ist eigentlich nicht, vor ihnen zu fliehen. Und das muss eigentlich die Gemeinschaft jedem Einzelnen versprechen. Nochmals, doch es gibt keinen Zwischenzustand, einen solchen, dass der Mensch sagen würde, dass er in seinem Zustand empfinde, dass es ihm gleichzeitig gut und schlecht geht. Es kann ihm entweder gut oder schlecht gehen. Rav sagt, das zeigt eigentlich, wie sehr die Weise der Kabbalah das hasst, was ihr entgegengesetzt ist. Und wir sehen eigentlich, wie sich das Volk hier verhält. Das Volk leidet und sagt, Gott sei Dank, alles ist zum Guten und der Schöpfer ist eigentlich nur gut. Und das heißt, das Volk sagt eigentlich nur, sagt eigentlich Gutes über den Schöpfer und leidet dabei im Inneren und denkt sich, dass dieser Gegensatz gut ist. Und das Volk versteht nicht, dass es in einem schlechten Zustand eigentlich den Schöpfer verflucht. Und nur wenn es zu einem guten Zustand in seinen Gefühlen kommt, in seinen Sinnen kommt, dass es den Schöpfer dann preist. Und deshalb ist die Korrektur des Herzens das, was der Mensch verpflichtet ist, in seinem Leben zu tun. Und wenn er fortsetzt, nur aus dem herauszusprechen, was eben in den Büchern beschrieben steht, so wird uns diese Lüge eigentlich nicht zu einer richtigen Beziehung mit dem Schöpfer führen. Zu einer richtigen Beziehung mit dem Schöpfer. Wenn ein Mensch aus einem schlechten Zustand heraus sagt, Gott sei Dank, Baruch Hashem, ist es nicht eine Art der Lehre? Rav sagt, wie kann es sein, dass mir etwas Schlechtes geschieht und ich sage Gott sei Dank? Das ist genauso, wenn du zu mir kommst, mir eine Ohrfeige gibst und ich dir dann deine Hand dafür küsse. Ja. Ich stelle die Frage, kann so etwas sein? Auf einer höheren Stufe. Was bedeutet höhere Stufe? So, stellen wir die 10. Ebene auf, aber das ist ein Blödsinn. Aber wie kann es sein, dass ich mich selbst belüge, wenn ich mich schlecht fühle? Außer wenn ich spüre, dass ich eine Krankheit habe, sagen wir, ich habe einen Schlag bekommen von demselben Schöpfer. Sagen wir das mal so. Das muss man erstmal enthüllen. Das ist bei uns momentan nur theoretisch in dem Verstand, nicht in unserem Gefühl. Sagen wir, ich habe einen Schlag bekommen. Und es gibt einen Arzt. Und ich gehe zum Arzt. Und der Arzt tut mir noch mehr weh. Mit dem Messer schneidet er mich auf, öffnet meinen Körper und danach gibt er mir alle möglichen bitteren bittere Arzneien, Infusionen und so weiter. Aber noch mehr als das, ich zahle noch dafür und ich bin dankbar und die Menschen sagen mir, weißt du, dieser Mensch, das ist wirklich, er ist Gold wert. Was bedeutet Gold wert? Man hat mich auf den Tisch gelegt, man hat meinen Körper geöffnet und was ist daran Besonderes? Aber sein Ziel ist eigentlich, mich zu heilen. Also, wenn ich mich schlecht fühle und ich neben diesem Bösen ein Bewusstsein habe, ein gutes Bewusstsein habe, was danach folgen wird, das bedeutet, ich spüre noch immer in meinen Kilim, dass es mir schlecht geht, aber ich bin bereits verbunden mit einem Bewusstsein, mit einem, dass es mir aus dem heraus dann gut gehen wird. So kann ich diesen Zustand bereits preisen. Und auch das, also das ist ebenfalls nicht zum Ziel und das ist kein gewünschter Zustand, denn ich bin in meinen Kilim noch immer nicht, in meinen Gefäßen bin ich noch immer nicht gesund, aber trotzdem kann man bereits über irgendeine Korrektur sprechen. Bei uns wird das trotzdem noch als Hester, als Verhüllung bezeichnet. Doppelte Verhüllung bedeutet, dass es mir schlecht im Gefühl geht und ich sehe und sämtliche Handlungen des Schöpfers sind auch schlecht. Die einfache Verhüllung ist, dass die Handlungen des Schöpfers schlecht sind. Also der Schöpfer existiert, aber seine Handlungen sind schlecht. Danach habe ich eine Enthüllung und ich sage, er existiert. Er möchte mir zwar etwas Gutes tun, aber bloß aus meiner Verdorbenheit spüre ich das negativ. Und danach haben wir Belohnung und Bestrafung, also noch eine weitere Stufe und noch die Stufe der Liebe. Was möchte ich eigentlich sagen? Dass auf keinen Fall man spricht auf keinen Fall über etwas, wo das Herz nicht damit einverstanden ist. Und dies bewahrt dich nämlich von einer Entwicklung. Wohin führt das Ganze? Wo ist der Unterschied, ob ich mich zu einem Freund beziehe oder zum Schöpfer eine Beziehung aufbaue? Ob ich zum Freund Gutes oder Schlechtes, vom Freund Gutes oder Schlechtes empfinde und so auf ihn, zu ihm reagiere oder zum Schöpfer gut und Schlechtes fühle und mich so zu ihm verhalte. Bloß wir spüren jetzt in diesem Zustand, in unserem Zustand, dass es einen Unterschied gibt. Warum? Denn wir sehen hier Visagen, Gesichter und wir können einander umbringen oder können einander lieben. Aber wenn wir bereits über Seelen sprechen, das heißt über innere Beziehungen bereits, so können wir dort bereits da jetzt nicht mehr über einen Unterschied sprechen, also einen, nicht mehr über einen Unterschied zwischen den Seelen und dem Schöpfer sprechen, sondern genauso wie ich mich zu dem Menschen verhalte, genau diese Eigenschaft des Gebens habe ich auch ihm gegenüber, denn im Großen und Ganzen, wer ist der Schöpfer? Das ist die Eigenschaft des Gebens, welche sich in meinem Kelim enthüllt, in meiner Beziehung zu den anderen, meiner korrigierten Beziehung zu den anderen. Das ist alles. Deshalb, wenn du sagst, nicht in diesem Ausmaß, das ist eigentlich alles genau das Gleiche. Ich verstehe nicht, warum gelange ich eigentlich zu einem Zustand, wo ich ihn verfluche, wenn ich bereits zu einem Zustand, wenn ich bereits in einem Zustand bin, wo ich nicht mehr in der doppelten Verhüllung bin. Raff unterbricht und sagt, wenn du nicht spürst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du in der Verhüllung bist. Ja, ich habe verstanden, dass ich ein Problem habe, weil meine Kelim nicht korrigiert sind und dass er eigentlich ein gutes Student ist. Raff sagt, was bedeutet, dass du es verstanden hast? Du hast ein Buch gelesen. Okay, du hast ein Buch gelesen, dort steht es drin. Wenn du das Buch nicht gelesen hättest, so würdest du es nicht wissen. Also was hat dir denn Verstand? Nichts. Also meine Frage ist die, wie soll ich mich richtig anordnen in meiner richtigen Beziehung? Raff sagt, verstehe nur eine Sache. Spiritualität, das was man eigentlich wirklich von uns fordert, ist, dass wir unseren Kopf abschneiden. Und dass unser Körper entsprechend dem Geben funktioniert und handelt. Und nicht, dass ich in meinem Kopf gelesen habe und gehört habe über den Schöpfer und dass ich mich so zu ihm verhalte. Das sind alles keine Kelim, keine Gefäße, worüber du sprichst. Das sind keine Verlangen. Das sind irgendwelche Annahmen oder Definitionen, also geht es mir gut, dann denke ich über ihn gut, geht es mir schlecht, dann denke ich anders. Das ist nicht entsprechend meiner Natur, die ich transformiert habe vom Empfangen zum Geben, wo diese Änderung mit Hilfe des höheren Lichtes gemacht wurde. Genauso wie ich jetzt in all meinen Zellen eigentlich nur empfangen möchte, nur aufnehmen möchte und mich nur fühlen möchte. Genauso werde ich auch fühlen, dass ich eigentlich alle anderen füllen möchte. Und das wird etwas Natürliches sein im Gefühl. Bei uns haben wir praktisch nur das eine Beispiel zwischen Mutter und Sohn. Also dort, wo du eine natürliche Liebe hast, auf der tierischen Stufe. Nicht auf der Stufe der Spiritualität, aber trotzdem. Hier sehen wir jetzt, nimm von der Mutter das Gefühl der Liebe zu ihrem Kind und das, was mit dem Kind geschieht, das wird halt mit ihm geschehen. Genauso wie es noch mit Millionen von Kindern geschieht, die eigentlich vor Hunger leiden. Also, eine Mutter spürt zu anderen Kindern kein Gefühl der Liebe, aber bloß zu ihrem Kind. Zum eigenen Kind hat sie eine natürliche Liebe und kümmert sich um ihn. Und das ist bei uns etwas ganz Normales. Also genauso muss auch unsere Beziehung eigentlich sein zwischen einer Mutter und dem Kind eigentlich. Wo befindet sich eigentlich ein Mensch, der über den Schöpfer überhaupt nichts weiß? Rav sagt, wir sprechen über Kelim, die dem Licht gegenüberstehen. Also wenn wir sagen, dass das Licht kommt und verschwindet, das verwirrt uns ein bisschen, aber das Verschwinden des Lichtes ist eigentlich nur in unserem Gefühl. Aber wenn wir sagen, dass die Kelim dem Licht gegenüberstehen und dass das Licht die Kelim bewahrt, in dem Ausmaß, wie es, wo das Licht verschwindet oder nicht, also stellt sich die Frage, wer ist Atheist und wer ist ein Glaubender, das ist entsprechend dem Licht, welches sich in dem Kelim enthüllt. Also wer ist ein Atheist? Derjenige, der nicht glaubt, das ist außerhalb seiner Kräfte noch etwas anderes gibt, außerhalb seiner Verlangen gibt. er denkt, dass es keine anderen Kräfte in der Welt gibt, außer seiner Kräfte und der Kräfte anderer. Das ist, der wird als Atheist bezeichnet. Das heißt, es gibt eine kleine Erleuchtung von oben, welche den Menschen eine Lebenskraft gibt, genauso wie den Tieren. Also es wird als Nefesh Behemi, als tierische Seele bezeichnet. Und deshalb sagen sie, dass es nichts anderes außer dem gibt, denn sie spüren nichts und enthüllen nichts. Nun, es gibt auch solche, die sie lehren, die ihnen sagen, obwohl sie das nicht spüren, obwohl er nicht diese andere Kraft spürt, gibt es trotzdem diese andere Kraft. Und worauf beziehen sie sich? Sie beziehen sich eigentlich auf Sachen, die in der Welt verhüllt sind, verborgen sind. Wenn eigentlich alles auf der tierischen Stufe wäre, so gäbe es eigentlich kein Problem. Aber weil wir auf der Stufe des Menschen sind und die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spüren, das heißt, wir spüren eine Zeit, das spürt eigentlich ein Tier nicht. Das ist verbunden nur mit der Gegenwart, mit dem Augenblick, wo es lebt. Bloß der Mensch spürt Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, wie die Vergangenheit war, wie wird die Zukunft sein. So ist mein Verstand eigentlich mehr als die Erkenntnis der Realität. Deshalb stelle ich mir die Realität mehr vor, größer vor, als das, was ich in meinen Sinnen erfassen kann. Und hier in diesem Raum habe ich Fragen über ihn. Wie verhält er sich? Also ich erfasse nicht die Kräfte, welche auf mich wirken. Und dann muss ich diese Leere, diesen leeren Raum füllen. Womit? In der Religion. Also kommt man und sagt mir, es gibt eine höhere Kraft und einige dieser Kräfte, oder beziehungsweise einige dieser Kräfte, das heißt, die Menschheit hat bereits alle möglichen Antworten auf das Gefühl der Verhüllung entwickelt. Und sie füllt dieses Gefühl der Verhüllung mit allen möglichen Sachen oder Erscheinungsarten, welche als Religion bezeichnet werden. Wenn du möchtest, dass dieser Raum der Verhüllung sich zu dir gut verhält, wenn du möchtest, dass diese Kraft, die verhüllt ist, sich gut zu dir verhält, dann tu dies und jenes, zünde Kerzen an, beziehungsweise gibt es da viele, viele Empfehlungen, viele Ratschläge. Aber es gibt eine andere Beziehung zu diesem Raum, dass du diesen Raum enthüllen musst, dass du verstehen musst, dass diese Leere, dieser Raum eigentlich entsprechend deiner leeren Kelim kommt und dass du deine Kelim korrigieren musst. Das heißt, du musst sie entwickeln, damit du einen Sinn dafür hast und danach verschwindet dieser Raum. Meine Frage ist ein bisschen anders. Die Beziehung gegenüber dem Schöpfer, wo ich eigentlich nicht sagen kann, dass er nicht existiert. Rav sagt, die Beziehung zum Schöpfer wird bei uns bezeichnet als etwas, als quasi Kraft, welche herrscht, als Kraft, welche in irgendeiner Form in unserer Welt existiert, welche quasi in unserer Welt hier welche sich in unsere Welt einmischt. Aber diese Beziehung zum Schöpfer ist klarerweise nicht richtig, denn das, was sich als Schöpfer enthüllt, enthüllt sich in den Kelim, in unseren Kelim des Gebens. Und das ist etwas vollkommen anderes. Also, so wie geschrieben steht, ich habe eine verkehrte Welt gesehen. Wir verstehen nicht und wir sehen nicht und wir können uns den Schöpfer gar nicht anders vorstellen, außer als Eigenschaft des Gebens, welche wir selbst erlangen. Und diese Eigenschaft des Gebens wird in uns als höhere Kraft gespürt. Außerhalb von ihr existiert nur Atzmuto. Etwas, was die Wurzel von all dem ist. Eine Wurzel, die nicht erfassbar ist. Angenommen, ein Mensch kommt zu einem Verstand, zu einem Verständnis. Dass es etwas Höheres gibt, den Schöpfer gibt und im Laufe des Lebens dann von dem wieder dann damit aufhört, daran zu glauben. Frage war nicht ganz verständlich. Manchmal bekommen wir von allen möglichen Ursachen, wo wir eigentlich nicht wissen, warum und was die Ursache ist, sagen wir von allen möglichen Ursachen, bekommen wir ein Erwachen, eine Euphorie, ein Gefühl, ein höheres Gefühl als in normalen Zuständen. Entweder spüren wir uns einfach gut, oder wir haben so ein Erwachen oder eine Erleuchtung, das sind zusätzliche Kräfte. Oder das kann auch nicht im Gefühl sein, sondern das kann auch darin bestehen, dass der Verstand ein bisschen breiter wird, man beginnt alle möglichen Sachen miteinander zu verbinden, man beginnt die Welt ein bisschen transparenter zu sehen. Und es ist ganz klar, dass diese Erscheinungen, genauso wie uns die Kabbalisten erzählen, eigentlich von dem Hinzufügen, vom Zusatz des Lichtes sind, welche uns gegeben wurden. Und die Lichter schütteln praktisch die Kelim. Danach vergeht dieses Gefühl. Obwohl wir zu diesem Gefühl wieder zurückkehren möchten, ist es eigentlich nicht gut, wenn der Mensch dorthin zurückkehrt, sondern man muss eigentlich nach vorgehen und verstehen, dass das, was geschehen ist, eigentlich geschehen ist, um mir eine Empfindung zu geben, um mir etwas in meinen Kilim zu geben, und obwohl das danach in Vergessenheit geraten kann und ich in Verhüllung sein kann, beziehungsweise in verkehrten Zuständen sein kann. Denn eigentlich spricht das Gefühl in den Kelim, das, was der Mensch jeden Augenblick spürt, das definiert seinen Zustand. Aber trotzdem, über diese Zustände müssen wir eigentlich sagen, dass sie von irgendeinem Plan resultieren, von einer höheren Lenkung, von einer oberen Lenkung. Und so muss es eigentlich sein. Also man soll keine Aufmerksamkeit darauf richten, in welcher besonderen Art wir damit arbeiten sollen. Ich sage dir auch warum, denn wir können das nicht richtig interpretieren. Sämtliche Aufstiege und Abstiege, all unsere Zustände, ein bisschen mehr oder weniger als das sind, wir verstehen überhaupt nicht, warum das geschieht. Es kann sein, dass du gestern irgendeine Korrektur durchgeführt hast, und weil wir in unseren Seelen miteinander verbunden sind in dem Aufbau von Adam Rishon, dass ich mich heute schlechter durchfühle. Was bedeutet schlecht? Schlecht bedeutet, dass ich dir gegenüber eine Korrektur durchzuführen habe. Aber ich weiß das nicht, ich sehe das nicht. Ich habe im Kli von Adam Rishon Milliarden von Faktoren und Parametern. Woher soll ich das wissen? Es ist für mich unerfassbar. Und es kann sein, dass jemand, der im Amazonas lebt und irgendwo im Dschungel lebt, dass ich habe absolut keine Absicht dazu. Deshalb muss der Mensch sich eigentlich auf seine Korrektur konzentrieren, auf seine kleine Umgebung, in der er ein Modell der spirituellen Welt schaffen kann, das heißt, wie er sich die spirituelle Stufe vorstellen kann, und genauso muss er das auf der materiellen Stufe machen, also mit seinen Freunden ebenfalls, also nicht bloß mit der Umgebung, also mit den Menschen seiner Umgebung, sondern mit seinen Freunden. Und unter seinen Freunden kann er die spirituellen Beziehungen ausdrücken, über die er glaubt, welche sein sollten. Und aus diesem Labor heraus, spirituellen Labor, das er nun hier Er baut, sieht eigentlich, wie es viel er noch zu korrigieren hat. Er beginnt zu verstehen, dass das, was er mit seinen Augen sieht, also in seinen Freunden sieht, dass das eigentlich nicht genau das Gleiche ist, wie es eigentlich sein sollte. Denn das, was er mit seinen Augen sieht, so sieht er eigentlich alle in irgendwelchen Verdorbenheiten. Und er muss glauben. Du weißt, das ist die Überlieferung von Baal Shem Tov im Besonderen, dass der Mensch eigentlich jener ist, der eigentlich immer nur sein Spiegelbild sieht. Also er sieht eine Kopie, einen Abdruck seiner selbst in den anderen. Denn jeder Kritisierende kritisiert entsprechend seine Verdorbenheit. Also er muss die Menschen in Gemar Tikkun eigentlich sehen, dass er eigentlich nur verdorben ist und die anderen korrigiert sind. Also diese Weisen haben uns über einen Zustand berichtet, in dem wir uns wirklich korrigieren können und nicht, dass wir hier praktisch durchfallen. Das ist eine materielle, ganz klare Form. Die klareste Form überhaupt. Rav sagt, Baal Shem Tov war sehr, sehr real. Und er hat eigentlich nichts geschrieben, sondern alles haben seine Schüler geschrieben. Er hat sehr kurze und klare Ausdrücke gegeben und alle sind eigentlich auf die Handlung ausgerichtet. Nicht auf die Ausführung äußerlicher Gebote und Rituale, sondern das, was der Mensch mit sich selber durchzuführen hat. Wie man sich mit der Umgebung zu verhalten hat, denn dadurch gelangt man zur Korrektur. Nicht, dass man sich als Gerechter sieht und rund um sich eine schöne Gruppe aufbaut mit wunderbaren Beziehungen, sondern gerade um das Böse zu enthüllen. Also seine Zitate sind, denke ich, sehr, sehr kurz und zur Sache. Beenden wir den Artikel. Und die Weisen sagten, dass die Welt entweder für vollendete Sünder oder für vollendete Gerechte erschaffen wurde. Und das, weil es nicht sein kann, dass der Mensch sich gleichzeitig gut und schlecht fühlen kann. Und indem die Weisen sagen, es existiere ein Zwischenzustand, dies hat zum Grund, dass die Geschöpfe über den Begriff von Zeit verfügen und der Zwischenzustand sich zwischen zwei Zeiten befindet, die aufeinander folgen. Denn wir lernen über Aufstiege und Abfälle, wenn der Mensch mal einmal gerechter und einmal Sünder ist. Doch es ist nicht möglich, dass der Mensch sich zur gleichen Zeit gut und schlecht fühlen kann. Dies ist nicht real. Rav sagt nochmals, die Torah bzw. Weisheit der Kabbalah fordert von dem Menschen real zu sein. Nicht durchschnittlich zu sein, wo er sagt, es geht mir gut und schlecht. Oder, das heißt, der Mensch muss zur Korrektur der Gefäße gelangen, um darin Ein Sof zu spüren, die Unendlichkeit, unbegrenzte Güte zu spüren. Wenn es in mir irgendein Verlangen gibt, welches nicht gefüllt ist, so ist es ein Zeichen, wenn in ihm irgendein Gefühl ist des Schlechten, so ist es ein Zeichen, dass er den Schöpfer noch nicht preisen kann. Bloß um unsere Verlangen zu korrigieren, befinden wir uns in diesem unendlichen Klee, in der höchsten Stufe, in der höchsten Ebene unserer Gefühle, dort, wo wir eigentlich unser Leben fühlen. Und dann enthüllt sich noch eine weitere Ebene und noch eine weitere Ebene. Das Licht erhellt noch ein bisschen mehr und mehr. Und dadurch enthüllen wir zusätzliche Kelim und prüfen sie. Wir erkennen ihnen das Böse und fordern Korrekturen mithilfe der Anteilnahme in der Gruppe. Und wenn der Mensch diese Prüfung eigentlich nicht durchwandert, in dem, wenn man eine kleine Ebene enthüllt, so kann er keine weiteren Ebenen enthüllen. Und er kann in einer Ebene des Verlangens Jahrzehnte auch bleiben. Alles ist abhängig von der Anstrengung, die er in der Gruppe praktisch investiert. Und so kann er weitere Enthüllungen in seinem Kelim durchführen. Aber er darf nicht ruhig werden und sich beruhigen, sondern wenn er etwas Schlechtes in seinem Kli spürt, so, also hier befindet sich sein materieller Mund, der absolut nichts zu tun hat mit dem Verlangen. Hier unten sind praktisch nur die Verlangen, die der Schöpfer geschaffen hat. Und hier ist die tierische Stufe, die der Mensch, aus der der Mensch etwas spricht. Also ihr seht, wie sehr hier sich anstrengt und sagt, dass wir uns eigentlich nur aus dem Gefühl heraus an den Schöpfer wenden können. Das heißt, es gibt hier noch keine weitere Beziehung zum Schöpfer, wo wir mit dieser Verbindung noch etwas anderes machen können. Der Schöpfer befindet sich im Verlangen. Denn zwischen ihm und zwischen dem Verlangen enthüllt sich praktisch der Gegensatz der Form. Das Licht hat das Kli nicht verlassen, sondern es ist nur verhüllt im Gefäß. Und aus dem Gesagten folgt, dass zu dem Zeitpunkt, wenn man sich weder mit der Torah, noch mit den Geboten beschäftigt, also wenn der Mensch kein Lebensgefühl hat, die Torah wichtiger als das Gebot ist. Zu solch einer Zeit ist die Torah, in der es kein Leben gibt, wichtiger als das Gebot, in dem es kein Leben gibt. Denn an einem Gebot, in dem es kein Leben gibt, kann es nichts haben, während es ihm dagegen von der Torah trotz alledem der Weg in der Arbeit bleibt, den er empfing, als er sich mit der Torah beschäftigte. Und sogar wenn das Leben wich, bleibt ihm der Weg, auf den er zurückgreifen kann. Doch es gibt Zeiten, wenn das Gebot wichtiger ist als die Torah. Und das geschieht dann, wenn es im Gebot Leben gibt und in der Torah nicht. Daher gibt es für den Menschen, wenn er sich nicht mit der Torah und den Geboten befasst, also wenn er keine Freude und kein Leben an der Arbeit hat, keinen anderen Rat als nur das Gebet. Doch während des Gebets soll er wissen, dass er ein Sünder ist, weil er jetzt keine Güte und keinen Genuss spürt, die in der Welt existieren. Und sogar wenn er denkt, dass er daran glauben kann, dass der Schöpfer ihm nur Gutes gibt, befinden sich nicht alle Gedanken des Menschen, das, was er tut, tatsächlich im Rahmen der Arbeit. Der Mensch befindet sich im Rahmen der Arbeit, wenn der Gedanke zur Tat führt, also zur Empfindung in den Organen. Dann müssen die Organe verspüren, dass der Schöpfer gut ist und Gutes bringt und daraus Leben und Freude schöpfen. Und wenn er kein Leben hat, was nutzen dann seine Berechnungen? Rav sagt, dann waren auch seine gesamten Gedanken ein Irrtum. Gilad sagt, hier gibt es doch etwas, einen Gegensatz. Das Gebet ist doch etwas, ist eine Zuwendung an den Schöpfer. Gilad sagt, aber es steht doch geschrieben, dass sich der Gesegnete an den Gepriesenen anheften kann. Wie steht es dann hier, dass ich aus dem schlechten Zustand mich an den Schöpfer wende? Rav sagt, nein. Also wenn ich in meinem Herzen spüre, dass ich nicht mit meinem Gefühl einverstanden bin, weil es mir schlecht geht. Also ich bin klarerweise nicht einverstanden mit dem schlechten Zustand, den ich habe. Aber ich verstehe, dass ich mich in diesem Zustand befinde. Und ich würde diesen Zustand gerne verändern und mich gut fühlen. Und nicht damit es mir gut geht, sondern um nicht den Schöpfer zu beschuldigen und ihn zu hassen. Das bedeutet eigentlich, dass ich dann in einem Gebet bin. Ich möchte mein Gefühl in meinem Herzen verändern, um ihn nicht zu verfluchen. Gilad sagt, sind es zwei Verlangen? Rav sagt, das ist Mocha und Liebe. Wahrheit und Lüge, Bitterkeit und Süße. Denn über die Bitterkeit und Süße kann ich eigentlich nicht herrschen. Denn das ist das Resultat des Ausmaßes der Korrektur der Kelim. Aber gleichzeitig damit kann ich in Bewusstsein sein, in einer Kritik, in einem Bewusstsein, wo der Unterschied ist zwischen dem, was ich spüre und dem, was ich haben wollte, dem, was ich spüren möchte. Ich sehe die Genüsse auf dem Tisch und ich sehe den Hausherrn. Also ich habe zwei Pfade der Verbindung zu ihm, wie ich mich zu ihm verhalten kann. Nicht zu ihm direkt, sondern in dem, was ich von ihm bekomme. Also wo ist die Verbindung zwischen dem Verlangen, dem Gefühl und dem Verstand? Rav sagt, mein Verlangen spürt, was ich vom Schöpfer erhalte, entsprechend dem Maß der Korrektur. Es spürt, es fühlt entweder Gutes oder Schlechtes. Es ist genau das Gleiche, wie wenn man sagt, dass der Schöpfer schlecht ist oder gut ist. Das, was ich von ihm bekomme, das ist das, wie ich über ihn spreche. Es ist genauso wie bei einem Baby oder wie bei einem kleinen Kind, welcher sagt, die Mutter ist schlecht, die Mutter ist böse. Sie füttert ihn mit Kraft, zwingt ihn, den Brei aufzuessen. Also das Kind sagt, die Mutter ist böse. Also unser Gefühl definiert, bestimmt das, was wir über ihn denken. Das, was wir über... Also aus unserem Gefühl heraus. Außerdem habe ich noch ein anderes System, welches ich als Mocha bezeichne, als Gehirn, als Verstand. Das ist der Punkt im Herzen, ein Teil des Masach. Dort kann ich mich prüfen, dort kann ich meine Gefühle prüfen und die Ursachen verstehen, warum das Ganze eigentlich existiert. Vielleicht ist das eine ursächliche Sache, vielleicht ist das eine zielgerichtete Sache, vielleicht bekomme ich über die Vergangenheit eine Korrektur oder hinsichtlich der Zukunft irgendeine Korrektur. Und was hätte ich gerne aus meinem Gefühl heraus? Das, was ich aus meinem Gefühl heraus hätte, das ist bereits abhängig, nicht von dem Gefühl selbst, sondern von der Größe des Schöpfers. Wenn er größer ist als mein Gefühl, das heißt, wenn ich eine Empfindung habe, eine Euphorie von ihm habe, mehr als von dem Gefühl, so ist es mir überhaupt nicht egal, was ich von ihm bekomme, sondern hauptsächlich, ich habe eine Verbindung zu ihm. Ich habe dir einmal ein Beispiel gegeben. Der Rebbe hat einmal vergessen, die Gläser gut auszuwaschen, und er hat vergessen, praktisch das Spülmittel aus den Gläsern rauszuwaschen und hat uns so den Kaffee gebracht. Also für mich, ich hatte kein schlechtes Gefühl aus diesem Spülmittel, obwohl es einen besonderen Geschmack mit dem Kaffee gehabt hat, sondern die Wertschätzung gegenüber dem Höheren, zum Höheren, der mir plötzlich ein Glas Kaffee mitbringt, ein Becher Kaffee bringt, denn normalerweise habe ich ihm das Kaffee gemacht und plötzlich hat er den Kaffee gebracht. Also diese Wertschätzung unterdrückt vollkommen dieses Gefühl im Sinn von dem, was man bringt. Also es ist abhängig davon, wer was bringt und was er bringt. erbringt. Und dann, wenn man eben die Wertigkeit verändert, so kann man zu einem Zustand gelangen, dass sich das Knie so sehr transformiert, dass es sich nicht mehr zu dem verhält, ob es gefüllt ist oder nicht gefüllt ist, sondern es füllt sich von der Verbindung. Und wenn es sich von der Verbindung füllt, so wird das als Emunah, als Glaube bezeichnet. Und wenn du von der Verbindung gefüllt wirst, so kannst du bereits prüfen, wie du ihm Genuss bereiten kannst. Du kannst deinen Gelim wiederbeleben, um ihn dann zu füllen. Mocha und Leber, das sind zwei Systeme, wo gerade als der Mensch, als Adam zerbrochen wurde, wir eigentlich zwei Systeme haben. Und dementsprechend kann sich der Mensch angleichen und nicht wie ein Tier sein, genauso wie eigentlich vor der Schwera war. Mocha ist praktisch der zerbrochene Massach, das ist richtig. Und wenn er kein Leben hat, was nutzen denn seine Berechnungen? Denn seine Organe lieben doch jetzt nicht den Schöpfer, weil er ihnen nichts Gutes bringt. Daher soll der Mensch wissen, dass wenn er keine Freude und kein Leben an der Arbeit hat, dies ein Zeichen dafür ist, dass er ein Sünder ist, der nicht über Güte verfügt, wie es oben gesagt wurde. Und all seine Gedanken entsprechen nicht der Wahrheit, wenn sie nicht zur Tat führen, zu Empfindungen in den Organen, infolge wovon der Mensch den Schöpfer lieben wird, der er den Geschöpfen Genuss schenkt. Rav sagt, das heißt, wir müssen nach all den Handlungen, nachdem wir das gesamte System von Mocha hier praktisch in Gang setzen, all das ist dazu, damit wir in den Kelim dann spüren, die gesamte Güte spüren. Er ist gut und Gutes tuend gegenüber seinen Geschöpfen in all ihren Verlangen. Deshalb, wenn wir unsere Verlangen nicht prüfen, in dem, was wir bekommen und dem, was wir spüren, so können wir uns einfach nicht voran bewegen und entwickeln in Richtung zum Schöpfungsziel. Sondern wir sehen das deshalb steht nicht umsonst geschrieben, alle erscheinen wie Tiere. Das ist eigentlich um zu unterstreichen, dass wir eigentlich lieber korrigieren müssen, das Herz korrigieren müssen.